ARD Sounds.
Es ist der 25. Oktober 1983.
Ein weißer BMW. Auf dem Weg von West-Berlin nach Ost-Berlin. Hinten links auf der Rückbank sitzt Udo Lindenberg und neben ihm, zufälligerweise, der heute ziemlich bekannte Moderator und Fernsehproduzent Reinhold Beckmann, der damals noch ein ziemlich unbekannter Kameraassistent ist und mit dem wir in seinem Hamburger Büro über dieses Abenteuer damals sprechen.
Ich bin 27 Jahre alt, sitze neben Udo auf der Hinterbank, Grenzübergang Invalidenstraße.
Und?
Wir sind alle ein bisschen aufgeregt.
Weil?
Wir fahren in die DDR.
Also fast alle sind ein bisschen aufgeregt, alle bis auf einen.
Udo ist ganz entspannt. Ich habe meine Technik bei mir auf dem Schoß liegen. Stefan, mein Kameramann-Kollege, sitzt vorne und wir machen ein kleines Interview. Wir müssen das selbst machen, das Interview. Für den Redakteur ist kein Platz. Wer hätte das gedacht? Ich interviewe jetzt Udo Lindenberg.
Und dieses Interview, von dem Reinhold Beckmann da spricht, das haben Christina und ich bei uns im Archiv gefunden.
Ja, und Reinhold, tatsächlich, man kennt ihn ja aus dem Fernsehen und wir haben ihn ja getroffen. Dieser Mann mit seinen scharfen Fragen, der die Leute so richtig in die Mangel nimmt, sitzt da wie ein kleiner Junge und ist tatsächlich klein, blond, süß und schüchtern.
Ja, und sehr zurückhaltend, ne? Und man merkt ihm auch an, dass er, also die Bilder, die wir gesehen haben, alles noch so ein bisschen unscharf, damals Anfang der 80er, noch nichts mit HD. Das waren andere Zeiten und Reinhold Beckmann auch noch anders, als man ihn heute so kennt. Auf jeden Fall sitzt er da auf der Rückbank im BMW, Schulter an Schulter mit Udo Lindenberg, gefilmt vom Beifahrersitz aus. Beide haben lange Haare, beide haben eine Lederjacke an. Udo mit Kippe in der Hand und im Mund.
Zu der Lederjacke übrigens erzählt uns Reinhold, dass er da zwar schüchtern sitzt, aber ganz selbstbewusst denkt, meine Lederjacke ist cooler als die von Udo.
Ja, und wir hören mal rein in dieses Interview damals im Auto auf dem Weg nach Ost-Berlin.
Hast du noch in den letzten Stunden irgendwelche Reaktionen gehabt?
Irgendwelche Erektionen? In den letzten Stunden habe ich geschlafen. Nein, ich habe in den letzten Stunden geschlafen. Kurz und knapp, weil es ja wirklich sehr spannend, was so passiert jetzt.
Ja, spannend, weil Udo weiß nicht sicher, ob sie ihn wirklich rüberlassen. Also zu 100% berechenbar ist die DDR-Führung bei solchen Sachen nämlich nicht. Dabei steht für Udo echt viel auf dem Spiel an diesem Tag. Jahrelang hat er dafür gekämpft, in der DDR auftreten zu dürfen. Vor Udo liegt der Grenzübergang Invalidenstraße und die Ungewissheit. Denn ob wirklich alles klappt, das weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Und trotzdem, Udo bleibt cool.
Ich bewundere die Ruhe von Udo, der einfach weiß, genau, das ist ein besonderer Tag. Heute passiert was Besonderes.
Udo will, nein, eigentlich muss er in der DDR auftreten, weil er mehr sein will als nur ein Rockstar, weil er einen Unterschied machen will. Zwischen Ost und West, zwischen kaltem Krieg und stabilem Frieden. Und dafür muss er eben unbedingt in der DDR auftreten. In der Lindenberg-Logik ist das vollkommen schlüssig, folgerichtig und eigentlich auch gar nicht anders vorstellbar. Wird es klappen? Ihr hört Udo. Ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Alle Folgen bekommt ihr jetzt schon in ARD Sounds. Ich bin Moritz Kasserlet und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Holstein. Also, fangen wir mal so an. Sprung zurück. Von 1983 und dem Grenzübergang Invalidenstraße in Berlin ins Jahr 1972.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch.
Der Song heißt Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. In dem Lied singt Udo von einer Bekanntschaft auf der anderen Seite der Berliner Mauer. Also Deutschland ist geteilt, es herrscht Eiszeit zwischen Ost und West und es wird allgemein aufgerüstet und mit militärischen Säbeln gerasselt. Dabei wollten sie, Udo und sein Mädchen, doch einfach nur zusammen sein. Der Song ist dann eine Art Hymne während des Kalten Krieges. Und Udo belässt es nicht bei seiner musikalischen Sehnsucht. Er will eben mehr als nur bekannt und berühmt sein. Er will wichtig sein, also einen Unterschied machen in der Welt mit seiner Kunst.
Ich würde auch sehr gerne mehr in Ost-Berlin machen. Wir würden mit dem Panikorchester sehr gerne da mal spielen, aber die Aussichten sind sehr gering. Also noch zeigt man uns da im Kino, in der Wochenschau als Beispiel westlicher Dekadenz. Die Leute haben da also doch, jedenfalls die offiziellen Stellen, einiges gegen uns. Wir bemühen uns jetzt seit einiger Zeit schon darum, da mal spielen zu können.
Das sagt Udo Lindenberg 1976, als er in Westdeutschland schon ein großer Star ist und weiß, welchen Einfluss er auf die jungen Leute hat. Aus DDR-Sicht potenziell gefährlichen Einfluss, jugendverderbend und so. Und deshalb steht in der Stasi-Akte von Udo Lindenberg auch das hier.
Die Prüfungen ergaben, dass Lindenberg ein mittelmäßiger Schlagersänger der BRD ist, an dem kein Interesse besteht.
Punkt. Und außerdem...
Er gibt sich als gleichgültiger, pessimistischer Mensch und tritt betont anarchistisch auf. Diese Haltungen spiegeln sich in seiner abgetragenen Kleidung, der Frisur und den Texten seiner Lieder wider. Sein gesamtes Verhalten und Auftreten ist dekadent.
Okay, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht unbedingt die beste Situation für jemanden, der unbedingt in der DDR auftreten will.
Irgendwas nicht, kein Geräusch mehr. Ja. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Da sind wir. Tut mir total leid, dass wir so spät sind.
Und damit wären wir bei diesem Mann.
Willkommen.
Wir springen nochmal nach Brandenburg. Aber die Berliner Landesgrenze ist ungefähr 10 Meter entfernt, direkt hinter dem Garten des Mannes, den wir hier besuchen, der mit seiner Frau in einem der freistehenden Häuser wohnt, passenderweise in der Lindenberger Straße. Reiner Zufall, sagt er.
Ja, mein Name ist Hartmut König. Ich war zu der Zeit Sekretär des Zentralrats der FDJ, verantwortlich für Kultur.
Mit anderen Worten, Hartmut König hat den Ein- und Durchblick damals und den direkten Draht zu sehr einflussreichen Funktionären der DDR. Er ist sozusagen der Insider, der damals genau mitbekommen hat, wie innerhalb der DDR-Führung mit der Causa Udo umgegangen wurde. Und jetzt sitzen Christina und ich in Brandenburg am Stadtrand von Berlin in seinem ausgebauten Keller. Oben unter der Decke sind so Fenster, durch die man in den Garten gucken kann. Da steht so ein aufgebauter Pool. Und an den dunklen Holzwänden sind ganz viele gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos von damals, also auch aus den DDR-Zeiten. Und König sieht eigentlich noch genauso aus wie auf diesen alten Fotos. Also volle Haare, buschige Augenbrauen, gut gebügelte Hemden. Okay, vielleicht ein bisschen runder und grauer auf dem Kopf. Und gerade hat er eine Hüft-OP hinter sich und ist deswegen noch etwas wackelig auf den Beinen. Ansonsten könnte man ihn wahrscheinlich morgen wieder direkt einsetzen in seiner alten Funktionärsfunktion. Er ist noch topfit mit seinen 78 Jahren. Und genauso wach auch ist seine Erinnerung an die Zeit von damals. Und er wirkt auf uns auch so ein bisschen, als wäre er ja noch so ein bisschen drin in dieser DDR-Ostalgie. Ne?
Ja, ja, genau. Und also diese Kombination aus, dass man da schon so ein bisschen Stolz in seiner Stimme hört und diese ganzen Zertifikate und Ehrungen an den Wänden.
Hammer und Zirkel an der Wand.
Und dann dachte ich, traue mich jetzt einfach, ich frage ihn, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Egon Krenz?
Ganz hoher Funktionär in der DDR, war der letzte Staats- und Parteichef und der ist zu 6,5 Jahren Haft verurteilt worden nach dem Mauerfall wegen seiner Mitverantwortung an den Verbrechen der DDR.
Genau. Und er sagt, ja, wir telefonieren noch jede Woche. Und das war irgendwie schon, da haben wir uns angeguckt und gedacht so, das ist eine Zeit, die ist so lange her in seinem Leben. Also das ist jetzt nicht irgendwie mal mit einem alten Kollegen telefonieren, sondern die sind da schon noch ganz dick miteinander.
Ja, er hält sie sehr lebendig, diese Erinnerung. Und eine der prägendsten Erinnerungen in seinem Leben ist wohl die Sache mit Udo Lindenberg.
Das Mädchen aus Ost-Berlin war durchaus im Bewusstsein vieler gleichaltrigen und jüngerer Leute, die auch wussten, dass das eine authentische Begegnung war.
Viele junge Leute in der DDR können mit Udo was anfangen. Und auch Hartmut König zählt dazu. Er ist nur ein Jahr jünger als Udo. Aber die obersten Funktionäre wissen Udos Kunst eben überhaupt nicht zu schätzen. Wie gesagt, in der Stasi-Akte steht dekadent und anarchisch.
Ich würde so gerne bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR.
Udo weiß, dass er da drüben im Osten viele Fans hat, die seine Musik heimlich hören. Da muss doch auf die Dauer was zu machen sein, singt er. Aber jahrelang passiert nichts. Genauer gesagt, ziemlich genau 10 Jahre nach seinem ersten Ost-West-Berliner Mädchenlied passiert nichts. Außer, dass Udo ständig wiederholt, wie gern er in der DDR auftreten will, dem Arbeiter- und Bauern- und offenbar Rockverachterstaat. Aber dann bewegt sich doch plötzlich was.
Interessanter wurde es dann 1982. Da gab er ein Interview in der Jungen Welt.
In der offiziellen Zeitung der FDJ, also der Jugendorganisation der DDR, für die auch König arbeitet. Udo spricht in dem Interview über die Spannungen im Kalten Krieg, über die atomare Aufrüstung und so.
Ziemlich ausführliches Interview, was doch aufhorchen ließ, weil es war sehr witzig, aber eben auch scharfsinnig formuliert.
Udo bezeichnet in dem Interview die Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion als ganz vernünftig und sehr konstruktiv. Und gleichzeitig äußert er sich wenig überzeugt von dem, was die USA so machen. Heißt, das Interview kommt ziemlich gut an in der DDR-Führung.
Und das brachte, glaube ich, also bei bestimmten Kreisen, sicher nicht allen, auch ein gewisses Umdenken in Bezug auf seine Person. Und was früher so gedacht war, der stellt sich so da so ein bisschen als PR-Nummer in den Ostwind oder so, war nicht. Er hatte seine Wahrnehmung von Dingen, die man erreichen sollte, in Europa, in Deutschland, und das formulierte er auf seine Weise.
Seit 10 Jahren thematisiert Udo zu diesem Zeitpunkt in Liedern die deutsche Teilung. Er will in die DDR und treibt es Anfang 1983 musikalisch deshalb nochmal weiter auf die Spitze.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin.
Er treibt es auf die Spitze, weil er in seinem Song Sonderzug nach Pankow den obersten DDR-Funktionär Erich Honecker auf die Schippe nimmt. Das ist ziemlich risky für jemanden, der unbedingt in der DDR auftreten will.
Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das Spiel mit einer Band.
Udo setzt alles auf eine Karte.
Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast.
Viele aus dem Panikorchester sagen, also jetzt kannst du es erst recht vergessen. Das lässt Honecker sich nicht gefallen. Hartmut König ist ganz nah dran am sogenannten Oberindianer Honecker und dessen Umfeld.
Und ich glaube, die fanden es also unverschämt, wie der Generalsekretär da angesprochen wird, mit einer Ausnahme. Und die war er selber. Er fand es, soweit ich das gehört habe, relativ locker.
Und dann hat Udo noch eine Idee. Er schiebt nach dem Song noch etwas hinterher, um sein Ziel zu erreichen.
Und dann schrieb er den Brief an Erich Honecker.
Und darin bittet Udo Honecker persönlich um eine Bühne mit einem vermutlich etwas respektvolleren Ton.
Und wir kriegten das insofern auf den Tisch, als Erich Honecker mit Egon Krenz sprach, der damals noch Chef der Jugendorganisation FDJ war, mit der Frage, da konnte der Udo Lindenberg nicht mal in der DDR auftreten.
Das ist der Wendepunkt. Im Spätsommer 1983. Der Brief und die ganzen Songs haben etwas bewirkt. Endlich. Weil
und so eine Frage war natürlich nur nicht eine Frage, sondern es war eigentlich ein Auftrag.
Und der lautet, holt mir den ehemals angeblich mittelmäßigen Schlagersänger mal in die DDR. Udo darf also auftreten beim Festival des politischen Liedes im Oktober 1983 im Palast der Republik, organisiert vom DDR-Staatsapparat. Ein Festival für Frieden als einer von mehreren Acts. Und Udo, der hat im Gegenzug eine Forderung, die noch weitergeht. Wenn er im Palast der Republik auftritt, dann will er im folgenden Jahr eine ganze Tour durch die DDR machen. Mit Auftritten in allen großen Städten. Ich würde sagen, so nach dem Prinzip kleiner Finger, ganze Hand.
Nun, für uns war klar, dass das seine Logik hatte. Ja, er wollte tatsächlich vor sein Publikum treten und die 4000 Leute, wer immer es dann auch war, im Palast der Republik wäre keineswegs ein Zehntel seines potenziellen Publikums gewesen.
Deshalb der Tourwunsch. Alle Fans in der DDR sollen a little bit of Udo bekommen. Und Udo bekommt dann tatsächlich die Zusage, schwarz auf weiß, schriftlich, Auftritt im Palast der Republik und kommendes Jahr eine Stadiontour durch die ganze DDR. So jedenfalls die Zusage. Und damit sind wir wieder im Auto auf dem Weg zum Grenzübergang Invalidenstraße in Berlin, dem Ort, wo sich BRD und DDR grimmig ins Gesicht schauen. Udo sitzt auf der Rückbank im Auto neben Reinhold Beckmann und gibt ein Interview.
Ein historischer Tag. 8 Jahre hat es gedauert und nun sind wir soweit. Viele Leute freuen sich, ob männlich, ob weiblich. Sie freuen sich unbeschreiblich.
Um kurz vor 12 am Mittag erreicht der weiße BMW den Grenzübergang auf der Westseite. Auch davon gibt es einen Videomitschnitt. Und darin sieht man, wie die tiefstehende Herbstsonne so ein bisschen blendet, wie der BMW anhält und wie Udo aussteigt und 20, vielleicht 30 Reporter ihn direkt umzingeln.
Guten Tag. Hallo. Sie haben 8 Jahre darauf gewartet, dass Sie hier einen Auftritt haben. Ja, genau. Haben Sie sich vorher dafür entschuldigt, für das Lied Sonderzug nach Pankow? War das die Bedingung, dass Sie heute auftreten können?
Viele der Reporter haben kritische Fragen, sagt Reinhold Beckmann, der ja selbst dabei ist.
Nicht alle finden es gut, was Udo hier gerade macht. Es gibt viele Kritiker, die sagen, der legt sich jetzt in den Schoß von Honecker. Nur um eine Tournee zu kriegen.
Es ist tatsächlich ein schmaler Grat, auf dem Udo L. aus der BRD hier tänzelt. In Hamburg und West-Berlin und eigentlich ganz Deutschland schütteln viele den Kopf. Verkauft Udo hier für ein paar Konzerte seine Seele? Macht er sich zum nützlichen Idioten für die Honecker-Propaganda?
Sie haben den Chef der DDR mal Oberindianer genannt. Wie haben Sie denn das mit ihm ausgeräumt?
Ich habe mit Honecker selbst bisher nicht gesprochen. Das wird vielleicht heute im Laufe des Tages geschehen oder in naher Zukunft. Aber mit vielen anderen höchsten Funktionären. Und die Irritation, die es gegeben hat wegen Oberindianer. Ich meine, man hat jetzt begriffen, dass dieses Lied überaus charmant gemeint gewesen ist. Und
als Einladung von sich selbst, von Udo Lindenberg.
Als eine freundliche Offerte, ich würde mal sagen, von Mensch zu Mensch.
Und jetzt steigt Udo wieder ein in den weißen BMW, sitzt hinten neben Reinhold Beckmann, vorne Kameramann und Fahrer. Und das Auto überquert tatsächlich ohne Probleme den Grenzübergang. Udo reist von der BRD in die DDR. Und ab diesem Zeitpunkt werden er und Reinhold Beckmann ganz genau beobachtet.
Wir sind dann immer unter Kontrolle. Komisch. Das kenne ich gar nicht. Immer ist jemand jetzt an unserer Seite. Jemand, der aufpasst sozusagen, der genau gucken will, was wir mit unserer Kamera machen.
Und wir haben uns mal Einblick besorgt in die große Stasi-Akte von diesem Tag, in der ganz viele Fotos sind von Udo am Grenzübergang, Udo beim Plausch mit Funktionären aus der DDR, Fans, die am Palast der Republik auf ihren Star warten. Und diese Fotos dokumentieren im Grunde die Paranoia einer starren Diktatur, die nicht so richtig weiß, wie sie mit einem eher, na, ich sag mal, dynamischen Künstler umgehen soll. Mehr als 1600 Mitarbeiter der Staatssicherheit sind deshalb an diesem Tag im Einsatz. 1600 Menschen. Einfach nur, um die größtmögliche Kontrolle zu behalten.
Ja, wir sind erstmal da im Palast der Republik quasi eingesperrt und haben so einen eigenen Stasi-Mitarbeiter. Ich glaube, dass es einer ist an unserer Seite, der uns immer kontrolliert, der uns immer irgendwie aufpasst, was wir tun. Aber auch irgendwann muss der Kerl auf die Toilette.
Da war eben sein Hiwi, der sollte auf mich aufpassen.
Und Udo muss auch mal, also behauptet er zumindest.
Wir beide da rein, ins Pissoir, ne? Und nun, er musste aber wirklich pissen und ich nicht. Also er war, und ich bin abgehauen. Ja, rausgerannt, durch die Flur, Kreuze quer, der Nase nach und ist mir dann gelungen, da irgendwie auf den freien Platz herauszukommen.
Wie gesagt, ein dynamischer Künstler, der tatsächlich seinem Stasi-Aufpasser entwischt.
Da waren ja die echten Fans. Denn drin waren nur die unter Valium gesetzten, die Blauhemden und so, ne? Ja? Also die bestellten Klaköre, ne? Nicht die echten so. Die echten Menschen, die waren ja die echten Paniker, die waren draußen. Die haben mich dann auf die Schultern genommen.
Udo badet in der Menge.
Und da habe ich gesagt, Leute, alles klar, keine Panik, die Tournee ist hier in der Tasche. Wir kommen jetzt ganz bald, wir machen eine wunderbare Tournee und es ist jetzt alles klar, das Eis ist gebrochen. Boah, ist das nicht ein Hammer. Ist das nicht geil?
Er glaubt es wirklich, dass es hinhaut mit der Tour. In diesem Moment ist Udo der vielleicht glücklichste Rockstar der Welt. Nach ein paar Minuten geht er dann wieder rein in den Palast der Republik.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und dann geht es los.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Rocksänger Udo Lindenberg konnte heute zum ersten Mal in der DDR auftreten. Zur Stunde gibt er zusammen mit Sängern aus Ost und West im Ostberliner Palast der Republik ein Friedenskonzert.
Das Publikum war ja erlesen. Das waren ja alles FDJ
Getreue.
Oder wie Udo sagt, Klaköre.
Wir haben immer spekuliert damals, war Angela Merkel vielleicht auch im Publikum?
Nein, war sie nicht. Lässt sie uns über ihr Büro ausrichten.
Viele Künstler haben sich dieser großen Friedensbewegung angeschlossen. Und einer von ihnen, Mitunterzeichner des Krefelder Appells, es ist Udo Lindenberg.
Da ist er, Udo in der DDR. Schwarze Lederhose, schwarzes Muskelshirt, schulterlange, nach hinten gegelte Haare. Neben ihm das Panikorchester. Steffi Stephan am Bass, gerade noch einen Joint geraucht. Reinhold Beckmann irgendwo im Saal, sich um den guten Ton für die Fernsehreportage kümmernd. Und Udo am Ziel. Mal wieder. Er hat's geschafft. Er steht tatsächlich auf der Bühne in der DDR.
Ja, die Band legt gleich los, hat eine gute Energie.
Udo spielt einen Song und dann kommt der große Moment. Der Moment, der vielen viel länger und viel deutlicher im Gedächtnis geblieben ist als die Musik, die Udo an diesem Tag spielt.
Wir spielen immer daran für den Frieden und für alle Menschen in der DDR. Zum ersten Mal für euch hier in der Halle.
Und dann hält Udo ja diese kleine Rede und positioniert sich ziemlich mutig. Also was die Aufrüstung auf beiden Seiten betrifft, kritisiert damit auch das Aufrüsten des russischen Partners der DDR. Das ist mutig zu dieser Zeit und das hatten wir gar nicht so erwartet und viele andere auch nicht.
Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen.
Das ist der alles entscheidende Moment an diesem Abend. Udo hat seinen Auftritt im Palast der Republik. Das DDR-Fernsehen überträgt ihn zeitversetzt. Je nachdem, was Udo sagt, ließe sich die Übertragung zur Not also abbrechen. Seine Rede geht aber unzensiert raus.
Wird mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20.
Es lag eine unglaubliche Spannung in der Luft, als Udo diese kurze Rede hielt. Das war echt mutig, so Position zu beziehen.
Und dann ist das Konzert irgendwann zu Ende. Udo verlässt die Bühne, aber es bleibt eine Frage im Raum. Die Frage nach Udos ja auch irgendwie kritischen Worten gegenüber der DDR und ihren Verbündeten. Und welche Folgen diese kritischen Worte haben.
Ich bin gespannt, ob Udo seine Tournee tatsächlich kriegt. Durch die DDR. Tut sich die DDR-Regierung, tut sich Honecker das an?
Udo ist sich sicher, das war erst der Anfang. Der Palast der Republik war die Ouvertüre. Jetzt kommt als nächstes die Tour. 7 Konzerte, große Städte des Ostens. Draußen, vor dem Palast der Republik, hat er seinen Leuten schließlich versprochen, wir kommen ganz bald, wir machen eine wunderbare Tournee, hat er gesagt. Aber ein halbes Jahr später landet bei Udo ein Brief aus Ost-Berlin im Briefkasten. Es ist die Absage. Die Tour findet nicht statt. Die DDR sagt ab.
Aus den geplanten 7 Auftritten in der DDR wird nun also nichts, nachdem zunächst alles gut angelaufen war. Im Oktober 83 hatten DDR-Funktionäre den geplanten Open-Air-Konzerten zugestimmt.
Jahrelang hat Udo für seinen Auftritt im Osten gekämpft. Er hat gesungen und Briefe geschrieben. Manche finden sogar, er hat sich angebiedert. Seine kleine Show im Palast der Republik ist ein Teilerfolg, ja. Aber das große Ziel, die Tournee, bleibt ihm verwehrt. Für ihn ein heftiger Rückschlag.
Ich bin darüber sehr enttäuscht. Es tut mir unheimlich leid für die vielen zigtausend Menschen, für die ich da spielen wollte, nicht für die Regierung oder Funktionäre. Viele Leute sind enttäuscht. Ich bin so auch, dass es nun irgendwie nicht klappt. Ich habe ein halbes Jahr lang verhandelt und wirklich alles versucht. Ich hoffe, dass es irgendwann klappt. Und im Moment ist leider nichts drin.
Aber Udo bleibt hartnäckig. 1987, 4 Jahre nach seinem Auftritt im Palast der Republik, lauert Udo Honecker sogar persönlich auf. Der ist auf Staatsbesuch im Westen. Und in Wuppertal wartet Udo im Getümmel auf seine Chance, doch nochmal irgendwas möglich zu machen, so tourneetechnisch. Und es ist wirklich ein irres Gedränge. Hunderte Menschen umlagern Honny Honecker. Fotografen strecken dann so ihre Kameras nach oben, um den Moment festzuhalten, in dem Honecker auf Udo trifft. Und es ist tatsächlich die erste persönliche Begegnung mit dem von ihm sogenannten Oberindianer. Und Udo steht da, guckt rum, festlich gekleidet mit Nadelstreifen, pinkem Hemd, pinker Krawatte und grauem Hut.
Als Symbol unserer gemeinsamen Friedensbemühungen habe ich Ihnen eine Gitarre mitgebracht mit einem Slogan drauf.
Ja, und ich bewundere ja beim Ansehen dieser Aufnahmen Udos Hartnäckigkeit. Und schon wieder versucht er, auf Honny zuzugehen. Und es ist eigentlich eine bizarre Szene, weil sie sind echt eingekesselt von Reportern. Und es ist nur ein einziger, zumindest sichtbar, ein einziger Polizist in damals noch grüner Uniform, der versucht irgendwie mit einem Arm die Reporter wegzudrängen, was ihm aber nicht gelingt.
Und jetzt stehen die beiden, also Udo und Honecker, sich direkt gegenüber inmitten dieser großen Menschentraube.
Der Slogan heißt Gitarren statt Knarren für eine atomwaffenfreie Welt im Jahr 2000. Und die Gitarre möchte ich Ihnen, lieber Erich Honecker, gerne überreichen.
Danke dir recht herzlich. Gitarren statt Knarren, vollkommen richtig. Weiterhin viel Erfolg, ja. Und auf Wiedersehen in der Deutschen Demokratischen Republik.
Das sagt er so, der Honecker. Auf Wiedersehen in der DDR. Klingt gut, aber daraus wird nichts werden. Und trotzdem ist es deutsch-deutsche Geschichte. Genauso wie Udos Besuch in Ost-Berlin vor ein paar Jahren.
Es ist halt ein besonderer Moment gewesen, der 25. Oktober 1983. Ein ganz wichtiger Moment in seiner Biografie. Und erst viele haben viel später verstanden, wie bedeutend dieser Auftritt war. Es gab damals, das ist ja in mittlerweile schon vergessen, gab es halt viele Kritiker.
Ja, viele haben gesagt, das ist Anbiederung, das ist der falsche Weg. So kann man der DDR nicht begegnen.
Aber im Grunde genommen hat Udo mit diesem Auftritt ein paar Löcher damals schon in die Mauer eingerissen. Denn der hat nicht nur ein paar Türen geöffnet, sondern dafür gesorgt, dass auch in der DDR einfach bei den Fans wie auch bei anderen der einfach das Bedürfnis auch genährt wurde, man, Rockmusik gehört auch zu unserer Kultur dazu. Und die kann man uns nicht verbieten, das Hören von Rockmusik und all das. Also Udo hat, was die Wiedervereinigung betrifft und dieses Zermürben der Mauer, nennen wir es mal so, einen großen Beitrag geleistet.
Oder wie Udo heute selbst sagt.
Songs geben den Menschen auch Mut, ja, geben denen auch Power, auch eine Zuversicht. Kann sein, eine Inspiration, weißt du, ne? Ja? Und über diese etlichen Lieder, die es da gab, glaube ich schon, dass die Mauer dadurch auch ein bisschen brüchiger wurde und so, ne? Und das Klima entstanden ist, in dem diese Veränderung dann auch möglich wurde.
Die Sache ist nur, als die Mauer fällt, am 9. November 1989, hat Udo eigene Probleme. Alte Geister suchen ihn heim. Den inzwischen nicht mehr ganz so jungen Zauberlehrling der deutschsprachigen Rockmusik.
Ja, eine Mischung aus Alkohol und irgendwie anderem Zeug. Er war überhaupt nicht mehr zu fassen und war irgendwie völlig weg. Und alles das, was er damals produzierte, war unbedeutend. Und keiner wollte auch richtig mehr Udo Lindenberg hören. Es war ein richtig schweres, tiefes Loch.
Reinhold Beckmann erinnert sich daran, wie Udo von jungen Leuten lächerlich gemacht wird.
Die Mütze, den Hut vom Kopf rissen, wenn er um die Alster joggte und lief. Ja, Udo war eine ganz traurige, tief traurige, melancholisierende Figur in dieser Zeit. Und das war nicht schön zu sehen. Das machte einen echt ein bisschen. Ja, macht einen als Udo-Fan richtig traurig.
Und es wird noch schlimmer. Udo gefährdet nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Leben.
Also 89 war ja richtig schlimm. Ich fand das richtig schlimm. Also.
Das konnten die alle gar nicht fassen. Ein normaler Mensch mit 4,7 Promille. Das geht doch gar nicht.
Es war entsetzlich, es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Ja, irgendwann sagt der Doktor auch, Udo, wenn du so weitermachst, dann bist du bald tot.
Udo ist am Ende. In der nächsten Folge von Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Ich bin Moritz Kasserletz, ich bin euer Host und Autor und habe mit Christina Holstein die Interviews geführt. Adrian Breder hat uns beim Skript geholfen und uns zusammen mit Birgit Frank dramaturgisch beraten. Christina ist auch für das Konzept und die Formatentwicklung verantwortlich. Sie ist die Redakteurin dieses Podcasts und hat das Projekt zusammen mit Anne-Mareike Teschner geleitet. Michael Wodo hat den Podcast produziert. Ein besonderer Dank geht an Thorsten Engel und an alle UnterstützerInnen im NDR und in der ARD. Allen voran NDR Kultur und die ARD Popwellen, RBB 888 und WDR 2, sowie MDR Jump, HR3, SWR3, SR1 und an WDR 4. Und große Empfehlung, die neue Fernsehdoku Udo, Rebell, Rockstar, Ikone. Ab 10. Mai in der ARD Mediathek. So, und jetzt waren wir viel in Berlin in dieser Folge und passend dazu empfehlen wir euch heute noch einen schönen Podcast aus der Musikmetropole. Berlin Sounds Inside. Das ist der Musiktalk mit Anja Kaspari, Musikjournalistin, und die trifft dort legendäre Rockpioniere, prägende Elektrokünstler und provokante Newcomer, Musikerinnen und Musiker aus ganz verschiedenen Generationen und spricht mit ihnen frei und offen über ihre Biografien, über ihre politischen Einstellungen und natürlich über Berlin. Was macht den Sound dieser Stadt aus? Wer hat ihn geprägt? Und wie klingt Berlin heute? Mit wirklich tollen Gästen. Herbert Grönemeyer war schon da, Inga Humpe, Gudrun Gut, Blixer Bargeld, um nur einige zu nennen. Berlin Sounds Inside, der Musiktalk aus der Szene für die Szene. Findet ihr, wie viele andere Podcasts, natürlich in ARD Sounds und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Link wie immer in den Shownotes.